Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Sportshow hier auf meinsportradio.de und da es Freitag ist, müssen wir uns natürlich wieder um American Football kümmern, aber natürlich ganz speziell um die German Football League. Die ist nämlich in den Playoffs. Die Viertelfinalspiele stehen an um die deutsche Meisterschaft und darüber sprechen wir jetzt. Und zwar mit Nicolas Martin, unserem Experten von GFL Internet TV und Radio. Hallo Nicolas.
Moin Moin.
Ja, Nicolas, die Viertelfinals der Playoffs stehen an und es erwarten uns vier ganz spannende Spiele. Oder wie würdest du das erstmal grob so zusammenfassen?
Also ich habe ein ganz spannendes, ein vielleicht etwas spannenderes und zwei, die eigentlich da Geschichten sein müssten. Also wenn da jetzt nicht so ein Unerwartetes passiert, wenn die Teams ihre Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen, dann müssten Braunschweig und Kiel sich dann doch relativ deutlich durchsetzen und dann schauen wir in den Süden, was da passiert.
Ja, fangen wir doch vielleicht dann gleich mal mit dem Spannendsten an. Frankfurt Universe gegen Dresden Monarchs.
Ja, das ist das Sonntagsspiel und das ist tatsächlich das, worauf sich alle freuen. Wobei natürlich die Frage ist, kommt Dresden mit dem Abwehrbollwerk der Frankfurter klar? Weil die Dresdner haben dieses Jahr gegen Braunschweig 7 und 10 Punkte gemacht und ich glaube schon, dass die Defense der Frankfurter in einer eine Qualität hat, die man irgendwo da ansiedeln kann. Die Probleme der Frankfurter sind, wenn, dann offensiv. Man ist leicht eindimensional. Also man wird vermeiden zu passen, weil Advata Jawini ein bisschen die Präzision fehlt, aber der ist so ein Athlet, der kann den Ball sehr gut laufen. Er kann den Ball an Silas Nesita abgeben, der auch ein sehr guter Running Back ist. Und dann ist die Frage, kriegen die Dresdner das gestoppt? Weil als die Kieler sehr eindimensional agiert haben, haben die Dresdner es nicht gestoppt bekommen. Und halt die Frage, kriegen sie selber Punkte aufs Board? Also die Herausforderung ist auf jeden Fall bei Dresden. Frankfurt, ja, die haben halt Heimspiel. Die haben letztes Jahr haben sie eine Defense-Schlacht im Regen verloren gegen Kiel. Kiel damals -10 Yards, trotzdem das Spiel gewonnen. Der Wetterbericht für Sonntag sagt, es soll wahrscheinlich nicht regnen. Von daher, es wird keine Regenschlacht. Jetzt schauen wir mal, was die Frankfurter so aufs Parkett zaubern. Frankfurt leichter Favorit wegen des Heimspiels und halt wegen der Defense. Wobei Frankfurt, also wir haben sowohl bei der O-Line Fragezeichen als bei der D-Line. Bei Dresden meine ich. Und deshalb, Frankfurt leichter Favorit.
Ja, ansonsten Frankfurt, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, ne, die Defense der Frankfurter, verloren haben sie lediglich gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Konnte man sich da vielleicht was abgucken, wie man die Frankfurter überrennen kann?
Nein, also ich weiß nicht, ob sie das abschauen wollen, weil zur Halbzeit lag Schwäbisch Hall 5-14 hinten und sah ein bisschen chancenlos aus. In der zweiten Halbzeit dann, als sich Marco Ehrenfried zwischendurch verletzt hat, hat man ein bisschen Wildcat gespielt und dann mit dem Receiver Mario Flores, mit dem hatten sie Probleme, aber man muss ein bisschen der Defense umstellen und konnten anfangen zu laufen. Aber also ich glaube nicht, dass das was ist, was ich Dresden groß abschauen kann, weil das waren auch beides Defense-Schlachten und da mussten die Haller im Hinspiel einmal auf den Trickspiel zurückgreifen. Im Rückspiel war das wirklich erarbeitet und Hall hat dabei noch 4 Interceptions geworfen. Ja, also ich glaube nicht, dass Dresden sich denkt, lass mal den Ball zum Gegner werfen, das hilft bestimmt. Von daher, ich glaube, nee, das wird schwierig. Also zumal ich glaube, dass Dresden nicht die Qualität mitbringt, die Hall auf dem Platz hat, global. Ja. Deshalb, nee, eher nicht.
Okay, also ja, die starke Defense der Frankfurter wird also ja der Knackpunkt sein für die Dresdner. Schauen wir dann vielleicht mal auf das andere Spiel, Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Berlin Rebels. Wie sieht's denn da aus?
Ja, das ist halt die große Frage. Es gibt viele, die sagen, das wird ein knappes Spiel und das können die Rebels gewinnen. Natürlich können sie das, wie jeder das Spiel gewinnen kann. Nur die Stärke der Rebels, jetzt erst recht mit Terry Robinson, ihrem Quarterback, den sie vom letzten Jahr wieder zurückgeholt haben, ist das Laufspiel damit. Und wenn wir dann auf die Haller schauen, zweitbeste Laufdefense der Liga, 60 Yards pro Spiel. Nur Frankfurt ist besser. Und selbst die Lions sind dann einen Tick schlechter. So. Und dann denke ich mir halt, kann das funktionieren? Also da muss schon ein bisschen mehr vom Passspiel dann kommen und das ist die Frage, ob das dann eine Sache ist. Selber in der Verteidigung, die Rebels, die ist nicht mehr so doll wie die letzten Jahre. Sie werden klar überlaufen, geben über 150 Yards pro Spiel ab. Im Pass sind sie ein bisschen solider, aber wenn der Gegner laufen kann, wie er will, dann kontrolliert er auch die Uhr. Von daher ist es natürlich schon ein bisschen schwierig. Also ich bin echt gespannt auf dieses Spiel, nur ich sehe das Matchup halt nicht, weil, wie gesagt, die Rebels können vor allen Dingen laufen und die Haller können das sehr gut verteidigen. Und das ist dann immer eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil natürlich wird im Süden weniger gelaufen als im Norden, aber als Frankfurt versucht halt zu laufen, hatten sie auch so ihre Schwierigkeiten gegen Hall. Also da müsste ich, also die Rebels, wenn sie es gewinnen wollen, müssen sie ein ordentliches Passspiel aufziehen an dem Tag, ja. Und da bin ich mal gespannt, ob sie das können, ob sie das konstant können, ob sie die Fehler vermeiden können. Auf der anderen Seite fehlt Hall in der Offense ein bisschen. Ja, das gewisse Etwas, das sie die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Letzten Jahre haben sie immer so Spiele mit 40, 50 Punkten gewonnen, die sie selber gemacht haben. Die letzten Spiele war es eher so 25, 30. Das ist schon irgendwie weniger als das, was wir gewohnt sind. Ich weiß nicht, ob man das alles ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat und man quasi nach dem Spiel gegen Frankfurt, nachdem man da gewonnen hatte, als Südmeister mehr oder weniger feststand. Und man dann die letzten zwei, drei Partien im Kopf vielleicht so nicht so hundertprozentig angegangen ist, aber da muss man halt mehr kommen, auf jeden Fall in den Playoffs, damit es bis zum German Bowl reicht, weil als nächstes wartet dann Kiel oder Marburg, das wird dann eine andere Geschichte. Aber ich glaube schon, dass die Hürde Rebels relativ souverän passieren werden.
Kann man in diesem Jahr eigentlich so ein Nord-Süd-Gefälle ausmachen? Also ist der Norden stärker als der Süden oder umgekehrt?
Wenn du Braunschweig rausnimmst, glaube ich nicht, nee. Weil die wurden im Norden alle von Braunschweig gebügelt. Bis auf Kiel vielleicht ein bisschen weniger. Aber das Ding ist, also sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass das Frankfurt, Hall, Dresden, Kiel und was war der letzte? Dresden, Kiel und
die Rebels, oder?
Für die Rebels, dass die halt schon auf einem selben Niveau spielen, wo Frankfurt und Hall durchaus bei einigen Sachen ihre Vorteile gegenüber den Nordteams haben. Der Unterschied ist vielleicht, dass im Süden die untere Region halt ab Platz 3 eher beginnt, wobei ich würde Ingolstadt dann noch rausnehmen, also Ingolstadt irgendwie zwischen den Welten und dann Marburg gefühlt auf 4 setzen und dann ab da geht dann schon stark abwärts vom Leistungsgefälle her, wo das im Norden erst bei Platz 6 mit den Huskies passiert. Aber so ein wirkliches Nord-Süd-Gefälle, dass man sagen würde, wenn Frankfurt oder Hall gegen Dresden, Kiel oder Rebels spielen, dann verlieren sie immer, nö. Oder das verlieren sie einen Großteil der Spiele, nö. Also ich glaube, da müssen sich hier die Nordteams festhalten. Also Braunschweig außen vor, ja, aber Braunschweig hat ja alles gebügelt dieses Jahr, aber glaube ich nicht.
Okay, gut, dann war nur mal so eine kleine Frage zwischendurch. Wollen wir noch auf die anderen beiden Spiele schauen? Du hast ja vorherein schon angekündigt, ne? New Yorker Lions gegen Ingolstadt Dukes. Die werden wahrscheinlich durchmarschieren in den German Bowl oder eben auch nicht, aber die Dukes werden da wohl nicht viel gegen ausrichten können.
Die Dukes, die sind ja dafür bekannt dieses Jahr, dass sie so ein Spiel mit offenem Visier angehen. Ja, also es gibt halt Teams, die fahren zu Hall, Frankfurt und dann wahrscheinlich auch Braunschweig. Und die spielen ihre 5, 6 Bread and Butter Plays, ja, und funktioniert nicht und dann ist Ende und dann fährst du mit einem 10-60 nach Hause und dachtest, naja, was soll's. Die wird nicht besser. Die Ingolstädter, die sind die Spiele gegen Ingolstadt und Frankfurt, die Hinspiele, zumindest mit komplett offenem Visier angegangen und gerade das Spiel gegen Hall haben sie halt irgendwie massiv Trickspielzüge ausgepackt und die haben alle geklappt und die Haller haben sich gewundert, was da so alles geht, ja, als Trickspielzug. Das heißt, das ist so ein Team, das geht dahin und sagt, wir haben keine Chance, komm, lass sie mal nutzen. Und deshalb könnte es unangenehm werden für Braunschweig. Ich glaube, sie werden sich trotzdem durchsetzen und wahrscheinlich auch relativ klar durchsetzen. Aber da wird ein bisschen Arbeit dazugehören und vielleicht kommt es den Braunschweigern ganz gelegen, dass sie mein Team bekommen, dass sie ein bisschen vor unvorbereitete Sachen stellt. Das wird den Trainern, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Von daher, ich glaube zwar nicht, dass Ingolstadt gewinnen kann, aber ich glaube, dass Ingolstadt die so ein bisschen ärgern kann, wofür es dann reicht, müssen wir gucken. Vor 4 Jahren dachten wir, dass Mannheim in Frankfurt gebügelt wird, in Braunschweig gebügelt wird. Am Ende hat dann Mannheim das knappste aller 4 Viertelfinals gespielt. Also schauen wir mal, was diesmal bei Braunschweig gegen Ingolstadt geht.
Okay, also auf jeden Fall ist es ein Spiel wahrscheinlich für die Fans, fürs Auge. Wer es kann, sollte dann einfach mal vorbeischauen. Da haben wir noch Kilbeltic Hurricanes gegen die Marburg Mercenaries. Auch da war schon deine Ansage eigentlich ein eindeutiges Ding.
Das Team, das nicht laufen will, Marburg, beim Team, das eigentlich nicht, das im Augenblick nicht passen will, Kiel. Nur wirkt das Gesamtpaket halt bei Kiel irgendwie solider als bei Marburg. Also Marburg wird über den Pass kommen müssen, das wissen die Kieler. Die Frage ist halt, wie sie es verteidigen. Die Passverteidigung hat vielleicht die eine oder andere Schwäche offenbart, die letzte Spiele, aber solange sie nur 2-3 Touchdowns abgeben, müssten sie es mit ihrem Laufspiel, mit ihrem massiven Laufspiel kompensiert bekommen. Ist die Frage, spielt Quarterback Jared Stegman, wie fit ist er? Weil die letzten Wochen haben wir so ein bisschen das Gefühl, der hat sich von seiner Verletzung, die er sich zugezogen hat, am Knöchel irgendwie noch nicht so wirklich erholt. Spielt also Jared Stegman und dann haben sie halt Xavier Mitchell, ihren Receiver, und McClendon, ihren Running Back, auf dem Platz und können da fröhlich variieren und werden die Defense der Marburger überfordern, oder spielt Xavier Mitchell Wildcat Quarterback und sie laufen wieder für 400, 500 Yards, wie sie es zum Beispiel gegen die Rebels getan haben, oder selbst gegen die Dresdner mit 300 Yards. Also, und das sind halt nicht die Stärken von Marburg, den Lauf verteidigen, den Ball selber laufen. Das können die nicht. Die sind in der Passverteidigung so halbwegs okay, wobei man da vielleicht ein bisschen relativieren muss, dass es halt vor allen Dingen gegen die Südteams halt, die nicht in den Playoffs waren, gut ausgesehen hat. Gegen Hall und gegen Frankfurt war das schon wieder ein anderer Schnack. Von daher glaube ich schon, dass Marburg da eigentlich klar unterlegen sein müsste und dass Kiel sich da relativ entspannt durchsetzen müsste.
Okay, gut. Nicola, eine Frage noch vorab. Wenn jetzt die Viertelfinals starten, werden wir wieder einen German Bowl haben zwischen Braunschweig und Hall?
Also Braunschweig würde ich setzen, klar. Und auf der anderen Seite Hall/Kiel. Aber es hängt halt davon ab, wie fit da beide reingehen. Also wenn Kiel immer noch mit so einem halben Ersatz-Quarterback spielt, also ich glaube, mit Wildcat haben sie in Schwäbisch Hall tatsächlich keine Chance. Mhm. Also da muss schon Jared Stegman top-fit sein. Und das werden wir jetzt sehen, weil die letzten 2 Spiele hat Kiel, man weiß nicht so richtig, ob sie abgeschenkt haben, ob sie nicht die Motivation hatten, was da los war. Sie haben ja gegen die Rebels und gegen die Huskies verloren. Also Hall Kiel mit Vorteil Hall, weil die hätten dann das Heimspiel. Und Kiel Hall ist dann schon eine ganze Ecke. Von daher, also ja, es läuft vieles auf Braunschweig gegen Hall wieder hinaus.
Okay, gut. Dann wollen wir uns mal darum kümmern, welche Teams denn im nächsten Jahr überhaupt noch in der GFL 1 spielen. Ja, und kommen zur Relegation. Fangen wir erstmal an mit dem Süden. Die Saarland Hurricanes in diesem Jahr in der GFL Süd ja den letzten Platz bekleidet. Deshalb jetzt also in der Relegation gegen die Kirchdorf Wildcats. Die Wildcats in der GFL 2 19-5, glaube ich, ging es am Ende aus. Auf ihrem ersten, also punktetechnisch auf ihrem ersten Platz in der GFL 2. Wie sieht's denn da prinzipiell aus, Nikolai? Gefälle erste, zweite Liga in der GFL?
Ja, das ist jetzt die große Frage, weil wir haben dieses Jahr tatsächlich weder ein ganz schwaches Team im Norden, also wirklich, das wirklich krass abgefallen wäre wie die Knights vor 2 Jahren oder die Bandits letztes Jahr, noch haben wir ein ganz starkes Team im Süden, das gefühlt auf GFL-Niveau spielt und halt in der GFL 2 erstmal feststeckt, wie Universe vor 2 Jahren und die Dukes letztes Jahr. Deshalb, es hat auch lange gedauert, bis sich die Kirchdorfer als Meister der GFL 2 rauskristallisiert haben. Allerdings sind sie tatsächlich die letzten 7 Spiele ungeschlagen, haben nur gegen Nürnberg und Ravensburg verloren, gegen Wiesbaden unentschieden gespielt, als die noch gut waren. Es ist jetzt aber trotzdem schwer, einen Vergleich aufzustellen, weil die Kirchdorfer ja so ein bisschen unscheinbar gespielt haben. Ja, also es gibt keine Statistik, wo sie wirklich ganz weit dominant vorne sind. Also gemachte Punkte sind sie bei 38 Punkten. Da hat Potsdam zum Beispiel 51. Die Offense ist 6. von 15. Die Defense ist 5. von 15. Also das ist alles oberes Mittelfeld, ja. Aber halt nichts, wo man sagen kann, es ist überragend, aber es ist halt solide. Auf der anderen Seite gibt's halt die Saarland Hurricanes, die personell so ein bisschen aus dem letzten Loch pfeifen. Und das hat man ganz besonders in Stuttgart gesehen. Dass dann, als dann der Headcoach meinte, ja, wir haben Verletzte, die spielen, die eigentlich gar nicht spielen dürften, das ist halt schon so ein Zeichen, wo du denkst, in der Relegation geht da was für den Zweitligisten. Also normalerweise ist es immer so, wenn ein gesunder Erstligist in die Relegation geht, dann sollte der Erstligist sich eigentlich durchsetzen. Wenn es personelle Sorgen gibt, dann hat tatsächlich das Zweitligateam eine gute Chance. Und wir haben jetzt, das ist die Situation, wo wir bei den Saarland Hurricanes wirklich eine personelle Sorgen haben. Deshalb würde ich mal schauen, wie Kirchdorf die Busfahrt wegsteckt, weil vom Innen nach Neunkirchen ist ja doch schon eine etwas längere Reise, 500 und ein paar Kilometer. Das wird eine lange Busfahrt und was sie sich da für eine Ausgangsposition fürs Rückspiel erarbeiten können, wenn sie schon mal knapp halten, das ist natürlich super fürs Rückspiel. Aber das ist tatsächlich schwer zu bewerten, auch weil wir von Kirchdorf dieses Jahr relativ wenig gesehen haben. Aber das ist halt durchgängig solide. Ob es reicht, werden wir sehen. Saarland, wie gesagt, wirkte die letzten Wochen uninspiriert, überfordert, personell am Ende. We'll see.
Okay, dann schauen wir mal in die wichtigste Relegation überhaupt in diesem Jahr in der GFL. Ne? Denn die Potsdam Royals sind wieder da, so möchte ich es mal bezeichnen. In dieser
sind
Saison,
wieder da, ui.
Ja, aber in dieser Saison in der GFL 2 alles gewonnen, was man nur gewinnen kann, mit über 700 Punkten. Ja, schon stark, so möchte ich es mal bezeichnen. Ja, und da hat man vielleicht auch noch den Vorteil, dass man mit den Berlin Adlern auf ein Team trifft, was in diesem Jahr irgendwie gar nichts reißt, oder?
Ja, tatsächlich. Also wenn man sich die Ergebnisse der Royals anschaut, so ein dominantes Team der GFL 2 gewinnt Spiele so meistens so 42-7, 49-7. Und wenn man sich die Ergebnisse der Potsdamer anschaut, also auswärts 30-7 bei den Cougars, auswärts Langfeld 31-10. Das waren die ersten Spiele. Und dann haben sie so ein bisschen den Turbo gezündet. Auswärts 37-13, 54-10, 68-8. Auswärts in Düsseldorf 30-7. Und bei den Rostock Griffins 42-21. Das sind normalerweise so Ergebnisse, wie man dann bei Heimspielen hat, bei starken Teams. Und zu Hause Düsseldorf geschlagen, 21-20, Rostock 44-7, Lübeck 59-15, Essen 82-14, Langfeld 69-20, Bonn 73-0 und Paderborn 74-20. Wenn wir in diese 70er, 80er kommen, dann sind wir in Dimensionen, wo wir sagen müssen, das sind Ergebnisse, die auch rauskommen, wenn ein GFL-Team gegen ein GFL-2-Team spielt. Und deshalb würde ich mal Potsdam generell als ein Team sehen, das vielleicht so ein bisschen über den GFL-2-Standard ist. Vom Spielerischen her, haben einen Quarterback, der letztes Jahr noch im amerikanischen Division 2 Finale gespielt hat bei Northern Alabama. Also das ist schon ein solider Quarterback, der kam ja als Ersatz, weil sich der ursprüngliche Quarterback in Paderborn verletzt hat. Also die sind schon sehr stark aufgestellt. Und jetzt geht es gegen die Adler, die ja ein bisschen auf der Suche nach sich selbst sind, die, glaube ich, nicht gedacht hätten, dass sie in die Relegation rutschen, erst recht nicht nach dem 30-8 im Hinspiel gegen die Hamburger, nach einer ersten Halbzeit bei den Rebels, wo sie wirklich gut waren. Ja, ich weiß noch, ich habe mich mit Roman Motzkus in dieser Halbzeit unterhalten hier auf dem Sender und wir waren total baff, was die Adler uns präsentiert haben und dachten, die haben den nächsten Schritt gemacht. Und dann fällt dieses Kartenhaus so dermaßen in sich zusammen, sowohl schon in der zweiten Hälfte dieses Spiels gegen die Rebels, dass sie ja dann haushoch 48-13 verlieren oder so, als auch der Rest der Saison, ja, ich habe sie in Köln gesehen, da waren sie chancenlos, haben 64-0 verloren. Dann sah es zwischendurch mal in Kiel ein bisschen besser aus. Sie haben zweimal gegen Hildesheim verloren. Die Huskies haben dann gegen Hildesheim gewonnen. Es gab dieses Endspiel um Platz 7, in dem die Adler nicht einmal geführt haben und das Ding dann mit 2 Touchdowns verlieren. Also die Moral bei den Adlern muss schon schwer angeschlagen sein, zumal sie gegen die Huskies eigentlich auch ein paar Veteranen reaktiviert hatten, die das Ding quasi wieder zurechtbiegen sollten. Ja, das hat nicht geklappt. Jetzt war allen schon klar, es geht gegen Potsdam, es geht gegen einen toughen Gegner, vielleicht ein Gegner, der nochmal eine Ecke härter ist als die Huskies. Und deshalb wird es für die Adlern ganz, ganz schweres Ding, für da die Potsdamer aufzuhalten. Eben wegen dieser explosiven Offense, die halt ihre über 50 Punkte pro Spiel macht und dieser sehr tough Defense, die, glaube ich, unter 13 pro Spiel zulässt, 12,3 genau, da müssen die Adler erstmal durch und ihr Laufspiel ist so lala, das Passspiel funktioniert halbwegs, die Defense wird halt gefragt sein, aber ja, das wird ein heißer Ritt für die Adler und könnte durchaus sein, dass wir nächstes Jahr die zwei der drei Top German Bowl Teilnehmer, nämlich Düsseldorf und Berlin in der zweiten Liga haben, weil das wird alles andere als einfach. Und ich weiß, du freust dich, dass du GFL bald vor der Haustür hast. Ja, ist durchaus sehr realistisch, dass das passiert.
Was könnte denn mit den Adlern passieren, wenn sie jetzt absteigen? Ich meine, wir haben ja hier so ein kleines Ballungszentrum im Raum Berlin-Potsdam. mit 3 Teams, die jetzt irgendwie, ich sage mal, um die GFL 1 spielen. Da gibt's ja sicherlich dann auch so ein paar Spielerabwanderungen, gerade wenn Potsdam jetzt vielleicht attraktiver wird als eben vielleicht auch die beiden Teams in Berlin. Kann das für die Adler auch dann ganz schön nach unten gehen?
Wir haben gerade noch ein viertes Berliner Team, das um den Aufstieg mitspielt in die zweite Liga. Also die Berlin Bears haben zum Beispiel dieses Wochenende ein Aufstiegsspiel in Emshorn und dann ein Heimspiel gegen die Solingen Paladins. Also wenn die Berlin Bears sich durchsetzen, dann haben wir 4 Teams in den ersten 2 Ligen. Ja, dann geht natürlich das große Gerangel um die Spieler los und natürlich werden dann Rebels und Potsdamer bei den Adlern anklopfen und sagen so, hey, wollt ihr nicht lieber GFL spielen als GFL 2 und wenn, dann spielt doch bei uns, ja. Und dann ist halt die Frage, wer bietet mehr, die Rebels oder die Potsdamer? Und ich glaube, sind die Potsdamer ein Tick finanzstärker. Also ich glaube, da können die Potsdamer mehr bieten. Für die Adler ist das natürlich ganz schlimm, wenn sie absteigen, weil dann haben sie im Grunde genommen das, was sie sich über die letzten 3 Jahre versucht haben aufzubauen, was mehr oder weniger erfolgreich war. Tatsächlich, dann stünden sie wieder vor einem Trümmerhaufen. Sie haben eine gute Jugend, die in der GFL Juniors, die ist ja, glaube ich, ungeschlagen durch die eigene Gruppe gekommen ist und haben zwar im Viertelfinale verloren, aber trotzdem, sie haben gute Jugendspieler, die immer wieder hochkommen, aber ob es dann reicht, sich wieder eine schlagfertige Truppe für die GFL 2 zusammenzutun, ist halt schon tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich meine, die Panther, die letzten Jahre chancenlos waren, die haben dieses Jahr tatsächlich ein bisschen besser agiert, aber die Panther, die haben wieder nur Köln vor der Tür, ja. Also ich meine, Langfeld kam von unten, von der dritten Liga hoch in die zweite Liga, die Kölner, da sind keine von Düsseldorf nach Köln gewechselt. Da gab es also wenig, was gewildert hat und was wildern konnte. Bei den Adlern ist es halt ein anderer Schnack, weil ja, die sind dann Zweitligist und haben dann wirklich 2 Teams vor der Tür. Also eins in der eigenen Stadt und eins quasi direkt daneben, beides in S-Bahn-Reichweite. Sagen wir es mal so. Die den Spielern bieten können, so, hey, bei den Anna hat es nicht geklappt, komm doch zu uns. Mhm. Wir planen da mehr in der GFL. Die Rebels können mit den Playoff-Suchern, die Potsdamer können sagen, hey, wir wollen um die Playoffs mitspielen, komm doch zu uns. Wenn du die Rebels wieder sicher besiegen willst, dann komm zu uns. Dann hast du dann eine Chance dazu, ja, mehr als bei den Adlern. Also, ja, das wird dann spannend, wie es weitergeht, ob der Großraum Berlin tatsächlich 4 Teams in den ersten 2 Ligen personell bedienen kann, müsste man mal sehen. Die schlechte Nachricht ist natürlich auch für Dresden, weil also wenn die mal gehofft haben, die können Berlin rekrutieren, wird schwierig. Wenn du 3 Teams wirklich zur Auswahl hast oder 4, warum solltest du dann immer nach Dresden fahren? No. Von daher, die wird's ärgern. Aber tatsächlich, das Problem wäre für die Adler da. Also das wäre schon ganz massiv. Aber gut, die Potsdamer haben ihre Hausaufgaben anscheinend gemacht. Waren ja kurz vor der Saison 2011 schon mal auf dem Sprung in die zweite Liga. Damals hat der Sponsor, glaube ich, dann einen Rückzieher gemacht. Deshalb sind sie ja dann wieder ganz nach unten gegangen und haben da wieder angefangen und haben sich ganz schnell wieder hochgekämpft. Sind jetzt im dritten Jahr GFL 2, glaube ich, und hatten da letztes Jahr schon angesagt, wir wollen in die GFL, und dass sie jetzt schon da sind, jo, puh, geht schnell da. Ja. Also, weiß ich, wo ich den Antrag einreichen kann, dass doch Potsdam bitte ans Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angeschlossen wird. vielleicht baut man ja in Berlin einen neuen Bahnhof, dass ein bisschen, dass dann Umleitungen gefahren werden oder so, ja. So lange wie beim Flughafen. Nee, ich bin gespannt. Also, und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie es dann in der Relegation wird, was der Zuschauerzuspruch wird und was man dann noch ausbauen kann, weil, hey, Bundesligisten in Potsdam, was gibt's denn dann außer Football, wenn das klappt?
Der Wasserball-Bundesliga.
Ja. Ja, und ansonsten Babelsberg in der dritten oder vierten Liga.
Die Frauen, ne? Ja, Turbine Potsdam haben wir natürlich auch. Turbine, stimmt, Frauenfußball. Geht ja auch keiner hin. Gut, Nicola, auf jeden Fall, wir dürfen gespannt sein. Am Samstag um 15 Uhr geht's los. Ab 14.45 Uhr werden dann die Kollegen von den Berlin Adlern bei uns live ihr Radio starten. Also für alle, die nicht vor Ort sein können, die können auf jeden Fall Radio hören. Und zwar bei uns hier auf meinsportradio.de und an unserer kostenlosen App für iOS und Android. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich drücke natürlich den Potsdamern die Daumen. Bin gespannt, wie das Ganze
ausgeht. Wo ist denn hier die Neutralität?
Die gibt's hier nicht. Die gibt's hier nicht, okay. Genau. So viel muss dann doch gesagt sein. Ansonsten für alle Adler-Fans und alle anderen Football-Fans, ja, Roman Motzkos fiel schon mal ganz kurz. Wir haben mit ihm ein exklusives Interview zu seinem neuen Buch Romo 83 geführt und dazu gibt's natürlich auch ein Gewinnspiel. Wir verlosen 3 Exemplare dieses Buches. Alles, was ihr dafür machen müsst, könnt ihr auf unserer Facebook-Seite facebook.com/meinsportradio und bei Twitter @meinsportradio lesen, dann einfach mitmachen und ja, Daumen drücken, dass ihr am Ende 1 dieser 3 Exemplare in den Händen haltet. Vielen Dank, Nicola.
2 Teams, 3 Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.